Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Peter Ammon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster. Herzlichen Dank für den netten Empfang.
Ja, sehr gerne. Sie haben den Abstieg und fangen wir erstmal mit dem Aufstieg von Theresa May an. Aber Sie haben beides erlebt. Sie sind nämlich von 2014 bis 2018 deutscher Botschafter in London gewesen. Wie gucken Sie heute am Tag des Rücktritts darauf?
Ja, also für mich war das Brexit-Votum, was ja sozusagen der Höhepunkt ihrer Amtszeit war, eine Tragödie für Großbritannien, aber ich muss es sagen, auch wahrscheinlich für Europa.
Weil?
Die Folgen für Großbritannien sind viel diskutiert worden. Wenn es zu einem Hard Brexit kommen sollte, was durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dann wird es sehr schwer werden, eine ganze Reihe von Dingen so weiterzuführen wie bisher. Also denken Sie daran, die Landerechte für Flugzeuge sind europäisches Recht. Wenn das über Nacht wegfällt, wie geht das weiter? Ich glaube zwar nicht, dass dann der Flugbetrieb eingestellt wird, aber man wird dann irgendwelche Notlösungen über Nacht herbeizaubern müssen.
Auch die Lösungen sind bisher noch nicht getroffen worden.
Die Lösungen
worden.
Sind noch nicht in Sicht. Und oder Großbritannien importiert sein Insulin aus Kontinentaleuropa. Und die Zulassung von Medikamenten ist ebenfalls europäisches Recht. Nicht? Wie wird das in Großbritannien laufen? Insofern sehe ich für Großbritannien da eine schwere Zeit voraus. Aber auch für die EU-27, das heißt also die 27 europäischen Staaten, die dann die EU bilden, werden sich verändern. Nicht? Denn wir haben mit Großbritannien einen Staat, der gerade auch den deutschen Positionen oft sehr nahe lag. Und wenn dessen Gewicht wegfällt, sieht die EU anders aus.
Auf die Veränderung können wir später vielleicht noch mal genauer eingehen. Wann haben Sie Theresa May denn das letzte Mal getroffen?
Das kann ich Ihnen auf den Tag jetzt nicht mehr genau sagen. Aber ich habe sie öfters getroffen und wir haben im Grunde auch nicht verhandelt. Das ist nicht die Sache des deutschen Botschafters, denn die Verhandlungen wurden ja konzentriert in der EU-Kommission unter Herrn Barnier. Aber ich habe sie bei verschiedenen Gelegenheiten kurz gesprochen und eigentlich im Grunde immer wieder mein Bedauern über diese Tragödie zum Ausdruck gebracht und die von Ihnen zitierte Formulierung Brexit means Brexit. Also das ist eine Formel, hinter der man sich versteckt und von der sie auch, glaube ich, wusste, dass sie nur dazu dient, die Leute erstmal zu beruhigen und weitere Nachfragen zu vermeiden.
Ja, das war ja so wie ein Mantra. Wir können es uns gerade mal reinholen hier als Ton.
Brexit means Brexit and we're going to make a success of it.
Ja, sie hat den Erfolg versprochen mit dem Brexit. Ordnen Sie den Erfolg mal ein.
Also der Erfolg ist nicht absehbar, würde ich sagen. Das muss ich bei aller diplomatischen Zurückhaltung doch so sagen. Großbritannien steht eine schwierige Zeit bevor. Nicht? Wir haben jetzt heute den Tag des Rücktritts. Sie wird im Amt bleiben als für ungefähr einen Monat als geschäftstragende Premierministerin.
Bis ein Nachfolger gefunden ist.
Und der Nachfolger wird in der, so hat ist der Fahrplan der konservativen Partei, dass man in der Woche, die am 23. Juli beginnt, in dieser Woche dann am Schluss weiß, wer der neue Premierminister werden soll oder Premierministerin. Und das Verfahren, was jetzt läuft, ist ein sehr kompliziertes. Ist zunächst mal aus einer Gruppe von ungefähr 12 Kandidaten werden eine Reihe von Abstimmungen unter den Parlamentariern der Tories durchgeführt. Und bei jeder Abstimmungsrunde fällt einer hinten raus, sodass am Schluss nur noch 2 Kandidaten übrig bleiben. Und dann wird die Parteibasis, also die Mitglieder der Tory-Partei, werden dann gefragt, den Kandidaten zu bestimmen.
Wir wollten ein Fazit ziehen der Amtszeit von Theresa May. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, also wenn ich meinen Botschafterhut ablege und ganz offen reden kann, würde ich sagen, sie ist gescheitert. Nicht? Sie hatte natürlich von Anfang an sehr schlechte Karten. Sie hat eine nur geringe Mehrheit gehabt und eine eigene Partei, die in der Brexit-Frage tief gespalten war. Radikale Anhänger des Brexits haben ihr eigentlich von Anfang an die Gefolgschaft verweigert. Sie hat versucht, den gordischen Knoten durchzuschlagen, indem sie Neuwahlen angesetzt hat und die Umfragen sie ermutigt hatten, das zu tun. Sie ist dabei furchtbar auf die Nase gefallen und hat dabei die geringe Mehrheit, die sie vorher hatte, auch noch verloren. Danach hatte sie eigentlich keine Chance mehr. Nicht? Sie hat verhandelt mit den Europäern und das Verhandlungsergebnis, was, wie ich finde, ein faires Ergebnis ist, hat keine Mehrheit im britischen Parlament gefunden. Es ist, glaube ich, 3-mal insgesamt durchgefallen bei Abstimmungen. Und zum Schluss hat sie gesagt, als sie spürte, dass alle sie loswerden wollten, hat sie gesagt, wenn ihr diesem Abkommen zustimmt, dann trete ich sogar zurück. Nicht, das ist ja schon eine
das ist schon sehr armselig.
Eine armselige Situation, nicht? Und jetzt ist sie tritt sie zurück heute, ohne das Abkommen durch das Parlament zu bekommen. Also im Grunde ist es traurig, und sie hat sich natürlich auch mit Tränen in den Augen vor einer Woche vor Number 10 verabschiedet.
Ja, vielleicht können wir sie noch mehr charakterisieren. Zwei Spitznamen, die ihr zugeschrieben wurden. U-Boot, weil sie immer dann verschwindet, wenn es wirklich wichtig wäre und sie gebräucht würde. Und Maybot, weil sie eben dieses Mantra Brexit ist Brexit wie ein Roboter immer vorgetragen hat.
Ja.
Passen diese Beschreibungen?
U-Boot würde ich eigentlich nicht sehen, aber sie hat natürlich nicht die persönliche Gabe, sehr viel Empathie zu zeigen. Nicht, das spürt man. Sie ist die Tochter eines protestantischen Pfarrers und voller Pflichtbewusstsein. Ich glaube, das ist das stärkste Motiv, was sie antreibt. Und ich glaube auch nicht, dass sie diesen Job des Premierministers ausgeübt hat mit dem Gefühl, dass sie selber sich darin verwirklicht, sondern sie hat das Gefühl, eine Pflicht zu erfüllen. Das bedeutet natürlich auch, dass sie gegenüber ihrer Umgebung eher kühl ist. Nicht? Also bei den Gesprächen, die ich mit ihr hatte, waren die Gespräche vollkommen sachlich, aber auch nicht so, wie man sonst, wenn man mit britischen Politikern spricht, ein Scherzmal oder eine persönliche Frage. Das war
der
nicht
Thema. Der britische Humor blieb auf
britische
der Strecke.
Humor war nicht zu spüren. Aber nun gut, man muss deswegen nicht schlecht sein in seinem Job. Nicht?
Ist sie jemand, der nicht loslassen kann? Was glauben Sie?
Also ich würde sagen, der Rücktritt hat sie tief getroffen, nicht? Und hat ja, wie gesagt, am Schluss Tränen in den Augen gehabt, was für eine britische Premierministerin einmalig ist. Also eine Maggie Thatcher, die auch wegen Europa am Ende ihren Job verloren hat und von der Partei gemobbt wurde, hat keine Tränen gezeigt.
Nicht? Ja, und jetzt geht es um die Nachfolge. Sie wird noch einige Wochen Premierministerin bleiben. Die größten Chancen werden Boris Johnson ausgerechnet. Sehen Sie das ähnlich?
Dieses Wahlverfahren, was ich eben beschrieben habe, führt dazu, dass man immer nachher überrascht ist. Das ist so ein gängiger Spruch in den Straßen von London. Aber Sie haben natürlich recht, die Mehrheit der Parteimitglieder setzt auf Boris Johnson, weil er als Populist durchaus gut ankommt bei den Leuten. Das habe ich persönlich nie verstanden, warum. Ich habe ihn oft getroffen. Aber er ist nicht jemand, dem man in dieser Situation eigentlich das gerne das Ruder überlassen würde.
Kein Stratege.
Also er hat eine Zeit lang das britische Außenministerium geführt, und das war kein großer Erfolg. Er hat vor allen Dingen auch in dem Wahlkampf, das Brexit-Referendum, Versprechungen gemacht, die vollkommen irrational waren, und das bleibt natürlich auch hängen. Trotzdem, die Mehrheit der Bevölkerung findet ihn gut, und da die Tory-Partei um die Macht fürchten muss jetzt, spricht vieles dafür, dass sie dann eine populäre Gestalt auf den Schild heben. Trotzdem sind wir vor Überraschungen nicht sicher.
Es gab ein Zusammentreffen vieler Regierungschefs gestern anlässlich des 75. Jahrestags des sogenannten D-Days, die Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland. Peter Ammon in SWR1, Leute. Da sind Macron, Theresa May, Merkel und Trump aufeinander getroffen. Welchen Stellenwert hat so eine Begegnung, wenn man da auch mal auf Machtstrukturen guckt?
Also das Treffen gestern hat eine hohe symbolische Bedeutung, nicht? Und es symbolisiert den großen Sieg des Westens über eine autoritäre Diktatur, einen Unrechtsstaat, Deutschland, Nazi-Deutschland. Und die Tatsache, dass man Frau Merkel mit dazugenommen hat, ist auch ein Zeichen der ausgestreckten Hand. Also insofern ist das für uns, glaube ich, auch ein guter Tag gewesen gestern. Es ist aber auch ein Signal an Trump, denn der Sieg des Westens kam zustande als Allianz, dadurch, dass man zusammengearbeitet hat. Und diese Notwendigkeit haben die Briten bei den Feinheiten des Protokolls, mit dem sie auch den Staatsbesuch vorbereitet haben, immer wieder zum Ausdruck gebracht. Also das Gastgeschenk zum Beispiel, das Theresa May Herrn Trump überreicht hat, war eine Kopie der Atlantic Charta. Das ist sozusagen das Dokument, das damals Churchill und Roosevelt gemeinsam geschaffen haben, mit dem eine Art Blueprint für die künftige Entwicklung der westlichen Strukturen geschaffen wurde. Wie soll die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen? Und diese Ordnung mit Institutionen und Regeln für das Zusammenleben der Völker hat sich ja dann nachher durchgesetzt und war auch der Grund dafür, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg alle so erfolgreich waren.
Ja, man könnte ja glauben, also Großbritannien verabschiedet sich aus der EU, das schweißt dann vielleicht Großbritannien näher mit den USA zusammen, und Frankreich und Deutschland verbünden sich mehr. Dem scheint aber in den vergangenen kommenden Wochen und Monaten nicht so zu sein, oder?
Nein, also dass man den Versuch macht, diese multilaterale Welt zu retten, finde ich sehr gut und richtig. Das war also auch ein absolut sinnvolles Vorgehen von Seiten der Briten, das so zu organisieren. Natürlich versuchen die Amerikaner aus dem Brexit Gewinn zu schlagen. Ich sage das in aller Härte, denn wenn Großbritannien die EU verlässt, dann lockt Trump die Briten mit angeblich großzügigen Freihandelsverträgen, die den Verlust des europäischen Marktes und der europäischen Beziehungen ausgleichen soll. Das wird nicht funktionieren. Das wissen auch die Briten, jedenfalls diejenigen, die sich etwas näher mit der Sache beschäftigen. Und es bringt natürlich nachher die Briten in eine große Abhängigkeit, wenn der relative Zwerg Großbritannien mit dem Riesen USA verhandelt. Und sie haben dann keine Alternative mehr bei den Verhandlungen.
Es bedeutet aber in jedem Fall eine Veränderung der Machtstrukturen. Wo geht das mehr und mehr hin? Was glauben Sie?
Also die Welt ist momentan wirklich an einem entscheidenden Punkt angekommen. Und die größte Sorge, die ich habe, ist, das betrifft das Verhältnis zwischen USA und China. Dass die Amerikaner mit China verhandeln über Handelsfragen, ist gut und richtig. Die Chinesen sind, ich glaube 2001, in die WTO eingetreten, als ein Land, das noch zum großen Teil Entwicklungsland war und deswegen auch besonders günstige Konditionen bekommen hat. Diese Zeit der, ich sage mal, besonderen Rücksichtnahme ist sicher vorbei und wir alle kennen die Geschichten von chinesischem Diebstahl geistigen Eigentums und den Zwang zu Joint Ventures, wenn man dort investieren will. Diese sind nicht mehr die Fragen der Zukunft. Die Chinesen sind technologisch auf der Überholspur und die Chinesen werden sicher mindestens als Gleiche eingestuft werden müssen und nicht mehr als Entwicklungsland. Das hat alles Sinn gemacht zu verhandeln. Was mich aber beunruhigt ist, wenn, und das kommt von dem Abbruch der Gespräche jetzt, dass wir auf dem Weg sind in einen kalten Krieg zwischen USA und China in Handelsfragen.
Sie waren nicht nur deutscher Botschafter in London, sondern auch in Washington. Was war denn der größere Sechser im Lotto?
Washington ist, denke ich, für einen deutschen Diplomaten der Höhepunkt der Karriere. Denn Washington ist doch immer noch das Zentrum des Weltgeschehens. Hier werden die großen Entscheidungen gefällt. London war natürlich mit der Queen und den Erlebnissen drumherum natürlich persönlich am charmantesten.
Sie hatten zuvor 7 Jahre die Wirtschaftsabteilung des Auswärtigen Amts geleitet. Hatten Sie damit auch auf diesen Posten in Washington hingearbeitet?
Hingearbeitet wäre zu viel gesagt, aber ich habe in diesen Jahren, in denen die Globalisierung eigentlich ihren Höhepunkt annahm, sehr viel mit der deutschen Wirtschaft gearbeitet und versucht, ihr auch zu helfen, sich international aufzustellen und auch die Probleme, die Unternehmen im Ausland haben, kennengelernt. Das hat mir nachher in Washington in meiner Zeit sehr geholfen. Dazwischen lag noch eine Zeit als Staatssekretär, in der ich auch das Wirtschaftsthema weiter verfolgt habe. Ich glaube, die großen politischen Trends dieser Zeit hängen mit Wirtschaftsfragen zusammen, wobei ich Wirtschaft sehr weit fasse, denn auch die Klimapolitik, das große Thema heute, hängt doch an Wirtschaftsthemen.
Aber damals war doch vermutlich, worauf es gerade hinausläuft und was wir gerade erleben, den Handelskrieg zwischen China und Amerika, das war doch damals vermutlich noch nicht abzusehen,
nein,
oder?
Nein, das war nicht abzusehen. Und nachdem ich den Brexit als Tragödie bezeichnet habe, würde ich einen solchen Handelskrieg oder so einen solchen Kalten Krieg, eine Wiederholung des Kalten Krieges, als eine noch viel größere Tragödie empfinden. Und ich denke, es ist im deutschen Interesse und auch die deutsche Diplomatie muss tun, was sie tun kann in diesem Kontext, um einen solchen neuen Kalten Krieg zu vermeiden.
Ja, und die Wirtschaft wird da eine zentrale Rolle spielen. Jetzt war der Tag der Industrie. Wir hören mal ganz kurz, was BDI-Präsident Dieter Kempf gesagt hat.
Wir als Vertreter der Wirtschaft sind in Sorge. Wir sorgen uns um unser Land, um unsere Gesellschaft und um die Zukunft für unsere Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Es fällt uns schwer, in der Arbeit der Bundesregierung einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu erkennen.
Die Kanzlerin hat dann gekontert mit den Regelverstößen der Autoindustrie, wie viele Stunden sie damit Vertrauensverlust verbracht hätte, wollte sie nicht aufzählen. Und die Grundlagen eines Kaufmanns, dazu gehöre das Nörgeln, so konterte dann Finanzminister Olaf Scholz. Was sagen Sie?
Also ich würde sagen, Vertrauen ist das wichtigste Gut in der heutigen Zeit, nicht? Und zwar Vertrauen in Staaten, Vertrauen in Regierungen. Und das ist Vertrauen ist schnell verspielt und muss über lange Zeit erarbeitet werden. Und ich würde auch sagen, die Aufgabe eines Botschafters in einem Land wie den USA oder Großbritannien ist es vor allen Dingen, Vertrauen in Deutschland zu erarbeiten. Das ist ein Prozess, den man nicht in ein paar Worten beschreiben kann. Das ist viel Arbeit, aber es ist nach wie vor notwendig. Und wir werden permanent alles tun, das Vertrauen in uns zu rechtfertigen. Es wird schwieriger, weil sich unsere Gesellschaften spalten. Und das ist ein Phänomen, was wir nicht nur in Deutschland erleben. Das ist erstaunlicherweise fast überall in der westlichen Welt so. Wir erleben eine Polarisierung der Gesellschaften. Das hat mehrere Ursachen. Das hat damit zu tun, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht.
Jung und alt.
Es gibt auch einen Effekt, der durch das Internet kommt, denke ich. Das Netz hat keine Streitkultur. Das heißt, die Leute igeln sich sozusagen ein in ihrem Lager und bekommen nur noch Informationen, die sie in ihrer Weltsicht bestätigen. Das nennt man eine Echokammer.
Herr Mann, ich unterbreche Sie an dieser Stelle, weil uns die Zeit schon wieder davon wegläuft. Sie machen schon viele Stichworte auf. Wir picken uns da gleich mal einige raus. Wenn wir jetzt gucken auf den Handelskrieg China-Amerika und die Rolle Deutschlands, wie wird es denn für uns auch unangenehm?
Also ein Handelskrieg zwischen USA und China wäre für uns eine mittlere Katastrophe, denke ich. Denn es würde bedeuten, dass das System der Globalisierung, das auf einer Verteilung der Produktionsketten rund um die Welt basiert und das viel zu unserem Wohlstand beigetragen hat, dass dieses System ins Wanken gerät. Nicht? Und ich kann nur hoffen, dass es nicht dazu kommt, dass es nicht zu einem neuen Kalten Krieg kommt, sondern dass dies nur einer mit ziemlich harten Bandagen geführten Verhandlungsstrategie gehört.
Der jetzt gerade geführt wird mit Zöllen und Gegenzöllen, was gibt es vielleicht noch? Was wird noch aufgemacht?
Ja, also ich glaube, was in unserer Diskussion in Deutschland und Europa eigentlich ziemlich untergegangen ist, ist, wir haben uns eigentlich gar nicht überlegt, wie werden Konflikte heutzutage ausgeführt. Wir haben gestern noch die Bilder gesehen von der Landung in der Normandie. Das war so ein klassischer Krieg, nicht mit Panzern und Geschützen. Heute werden die Konflikte ausgetragen, zum Beispiel auf dem Gebiet der Finanzmärkte. Und wenn man sich anschaut, wie die Amerikaner ihr Regelwerk entwickelt haben, dann kann man nur sagen, das ist ein Machtinstrument. Wenn Sie heute als deutscher Unternehmer ein Geschäft mit einem dritten Land führen, wird sehr oft in dem größten Teil der Fälle, wenn es außerhalb der EU ist, in Dollar abgerechnet. Und das Dollar-Clearing führt dazu, dass dieser Betrag irgendwann mal per Computer in einer Millisekunde über den Atlantik in die USA läuft. Und wenn dann zum Beispiel die USA sagen, wir mögen deinen Geschäftspartner nicht, zum Beispiel weil er Iraner ist, dann macht es Klick und dann ist das Geld weg. Ja, das heißt, die amerikanische Finanzindustrie hat einen Hebel in der Hand, den wir nicht haben. Das ist vielen Leuten so nicht klar. Oder schauen Sie sich das im Bereich der Technologie an. Die Amerikaner haben das Monopol für bestimmte Mikrochips. Und als die Chinesen vor einem halben Jahr auch schon mal in einen Handelskonflikt gerieten mit den Amerikanern, hat Trump verfügt, dass die sehr große chinesische Firma ZTE mit einem bestimmten Chip nicht mehr beliefert werden darf, was dazu führte, dass diese Firma wirklich im Rücken an der Wand stand und dann Xi selber bei Trump interveniert hat und der hat dann nachgelassen wieder.
Aber genauso groß ist dann die Abhängigkeit der Staaten hinsichtlich der seltenen Erden. 80% davon kommen aus China. Also das wird immer weiter so ein Hin und Her bleiben und das schaukelt sich dann über Jahrzehnte hoch. Was glauben Sie?
Nicht, wenn es gute Diplomatie gibt. Nicht, das ist genau die Aufgabe der Diplomatie, sowas zu verhindern. Denn am Ende verlieren bei solchen Konflikten alle. Die Frage, wer hat momentan die längeren Hebel in der Hand, dann würde ich sagen, es sind die USA. Die USA sind nach wie vor in einer unglaublichen Machtposition. Sie nannten die seltenen Erden. Letzten Endes wird das nicht ausschlaggebend sein, weil auch die Amerikaner über Vorkommen verfügen, die sie momentan nicht nutzen, weil die auch bei der Gewinnung sehr umweltschädlich sind. Aber der Hauptstreit wird sicher laufen im Bereich Sanktionen. und Zöllen.
Aber Herr Ammann, wenn Sie sagen, es kommt auf die Diplomatie an, dann müsste man ja sagen, die Diplomatie hat zuvor versagt. Haben Sie selbst einen schlechten Job gemacht? Sie würden sich doch selbst vermutlich kein schlechtes Zeugnis ausstellen wollen.
Naja, also ich muss sagen, man muss immer auch kritisch auf das eigene Handeln schauen, ob man bestimmte Dinge, bestimmte Trends rechtzeitig gesehen hat. Und ich bin nun zum Glück kein Politiker. Insofern brauche ich mich nicht davor zu scheuen, auch selbstkritisch auf das eigene Handeln zu schauen.
Das täte Politikern vielleicht auch ganz
ja,
gut.
Ja, aber sind in der Tat die ganz großen Tiere, die hier handeln. Und es gibt diesen schönen Spruch da, wenn die Elefanten sich streiten, dann leidet das Gras. Nicht? Und Deutschland ist ungefähr 1% der Weltbevölkerung. Wir sind zwar ein großes Wirtschaftsland, aber wir sind von den großen Trends in der Welt wir sind nicht in einer Position, dass wir alleine diese Konflikte regeln können. Wir können es immer nur zusammen mit anderen. Deswegen ist der Leitspruch auch der deutschen Diplomatie niemals alleine, sondern immer mit anderen zusammen.
Ich wollte Sie auch von der Selbstkritik nicht abhalten. Können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen mit Peter Ammann in SWR1 Leute. Wir gucken mal auf die deutsche Seite und auf Europa. Wie werden wir uns zukünftig aufstellen, vielleicht auch aufstellen müssen, wenn die Rolle Europas mehr und mehr gefragt wird, wenn andere Staaten einfach größer werden? Und wir haben über den Handelskrieg zwischen China und den USA jetzt ausführlich gesprochen.
Ja, also ich bin zu einem überzeugten Europäer geworden vor 20 Jahren. Damals war ich in Washington schon einmal als Wirtschaftsgesandter. Und ich kann einfach ein kleines Erlebnis erzählen. Wir hatten damals auch schon eine ganze Reihe von Konflikten im Wirtschaftsbereich mit den USA. Also man sollte nicht denken, dass das alles jetzt ganz neu wäre, sondern das gab es schon immer. Ich erinnere mich an einem Tag, rief mich das State Department an, das amerikanische Außenministerium, sagte, ich möge bitte sofort ins Außenministerium kommen. Und ich habe mich dann dahin begeben und gefragt, was mag da auf mich warten. Und als ich dann vor der Tür meines Gesprächspartners wartete, kam dann der isländische Botschafter raus und hatte einen hochroten Kopf und wirkte sehr aufgeregt. Und ich fragte ihn, was ist denn mit dir los? Und er sagte dann, die Amerikaner haben uns vollkommen überrascht. Sie werden von einem Tag auf dem anderen eines unserer wichtigsten Exportgüter, nämlich isländisches Lammfleisch, nicht mehr importieren. Das ist irgendwie der Sieg einer Lobby, das hat nichts mit Gesundheitsgründen zu tun. Da ist einfach die Lobby stärker gewesen und das ist für uns eine Katastrophe. Und dann ging er davon. Und ich rief ihm noch hinterher, ich bin jetzt dran, ich bin mal gespannt, was er für mich hat. Und dann sagte er, ja, mit dir wird er nicht so umgehen, denn du bist Teil der EU und mit der EU trauen sich das nicht. Und ich ging dann auch rein zu meinem Gesprächspartner und der war ganz jovial und lachte und sagte, ich wollte dir nur mitteilen, wir werden eure Kandidatur für eine bestimmte internationale Position unterstützen. So, da dachte ich, Gott sei Dank, dass wir in der EU sind. Zusammen sind wir stark genug, um uns nicht erpressen zu lassen.
Aber Sie haben gerade den Lobbyverband auch angesprochen. Mir kommt nur gerade diese unglaubliche Zahl in den Kopf. 25.000 Lobbyisten, die in Brüssel eben auch arbeiten. Mhm. Sie kennen ja die Strukturen der Politik. Und ist das Ganze ein Hin- und Hergeschiebe und ein großer Deal, wie es Trump ja eben auch signalisiert?
Ja, über Lobby kann man vieles sagen. In Amerika wird die Zahl wahrscheinlich noch größer sein. Und es ist sicher ein Punkt, auf den man achten muss. Auf der anderen Seite, Europa ist, oder die Europäische Union ist ein ungeheuer komplexes Gebilde. Es ist kompliziert. Und es ist eine riesige Kompromissfindungsmaschine. Das heißt, Europa als solches oder Brüssel ist nicht etwas, was man leicht vermitteln kann. Es ist nicht ein Narrativ von Heldensagen und Ähnlichem, sondern es ist ein ganz komplizierter Mechanismus, der den Ausgleich zwischen über 500 Millionen Europäern jeden Tag herstellt. Das heißt, da kommen Kompromisse raus, die auch in vielen kleinen Dingen manchmal nicht so gut nachvollziehbar sind für viele Leute. Aber es ist halt ein Kompromiss und es ist das, was am Ende das Zusammenleben möglich macht. Wie in einer sehr, sehr großen Familie.
Braucht es tatsächlich diese 25.000 Lobbyisten? Das ist die Frage, ja oder nein?
Also nach meiner persönlichen Überzeugung braucht man nicht einen einzigen. Aber sie sind da, sie sind ein Faktum. Und wichtig ist natürlich für uns, denke ich, dass sich die Politik nicht kaufen lässt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt und ich erinnere mich gerade jetzt noch in diesem Frontex an diese schöne Ibiza-Geschichte, wo jemand sich offensichtlich erklärte, bereit sein, sich kaufen zu lassen.
Aber das ist ja vermutlich auch kein Einzelfall.
Ja, und ich hoffe, dass es ein Einzelfall ist und dass es sowas nicht gibt. Na gut, es gibt Verkehrsunfälle. nicht, die man
aber
eigentlich nicht haben will.
Glauben Sie das wirklich bei Ihrer Erfahrung in der Politik?
Also es ist ein ständiger Kampf aufwärts, bergauf. Wir müssen das verhindern, aber es ist auch eine Frage des Engagements der Bürger. Also wenn ich eine Hoffnung habe, dass man das eingrenzen kann, dann dadurch, dass man sagen, je mehr sich die deutschen Wählerinnen und Wähler engagieren für Europa, umso besser ist es.
Aber den Ball jetzt an den Bürger zurückzuspielen, das ist doch dann schon frech. Denn letztendlich muss die Politik ihre Aufgaben erstmal machen und sie muss sie korrekt und richtig machen.
Ja, Politik muss ethisch korrekt handeln. Da bin ich der festen Überzeugung. Aber im Leben ist es natürlich so, dass nicht jeder so handelt, wie er eigentlich handeln sollte. Nicht? Deswegen muss man aufpassen und dagegen ankämpfen.
Ist es ein Problem der Politik aufgrund der Strukturen, dass Politiker aufgrund ihrer Fehler nicht zu Sanktionen gezogen werden und keine wirkliche Verantwortung übernehmen müssen?
Na gut, das politische System der Demokratie arbeitet so, dass man einen gewissen Vertrauensvorschuss für 4 Jahre in der Regel den gewählten Politikern gibt. Und wenn sie dann diesen Vertrauensvorschuss nicht erfüllen, werden sie abgewählt. So funktioniert das System. Es ist natürlich ein sehr grobes Raster, was ich da jetzt beschreibe. Aber mit der Demokratie ist es natürlich so, wie man, ich glaube Churchill hat es gesagt, ist es ein fehlerbehaftetes System, aber wir kennen kein besseres.
Bis 2018 waren Sie Botschafter in London. Wir wollten auch die Hörerfragen reinnehmen, aus Bad Mergentheim zum Beispiel, von Roswitha Göldner. Und sie fragt, die Zukunft der Diplomatie, hat die klassische Diplomatie überhaupt noch Zukunftschancen in Zeiten von Trump, Orban, Erdogan und den schnellen Meinungsäußerungen per Twitter? Was sagen Sie?
Ja, also die Diplomatie muss sich wandeln, da gibt es keinen Zweifel. So wie sich unsere ganze Umgebung wandelt durch die Technologie und die großen Entwicklungen in der Welt. Und wir haben eine Aufgabe, uns da mitzuhalten, das ist ganz klar. Aber die Ziele, würde ich sagen, bleiben unverändert. Das erste Ziel, Vertrauen für Deutschland in der Welt zu gewinnen, was keine einfache Aufgabe ist, aber eine anhaltende Aufgabe. Wie gesagt, Vertrauen muss man immer wieder neu erarbeiten und man verliert es sehr schnell. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Aufgabe, ein Land zu verstehen, sodass die deutschen Verhandler, wenn es zu Verhandlungen kommt, auch wissen, worauf sie sich einzustellen haben, welche Taktik man zu erwarten hat, wo liegen die Fallstricke, wenn man Personen trifft. Diese Aufgabe bleibt unverändert. Und wir müssen natürlich sehen, dass wir dann uns mit modernen Methoden da anpassen. Also ich habe in meiner Zeit in Washington zum Beispiel versucht, etwas mehr in die Wahlkreise der Senatoren und Abgeordneten zu gehen, aufs Land, nicht in der Bubble Washington allein zu bleiben. Das ist eine Riesenaufgabe bei so einem großen Land. Und am Schluss auch versucht, Gemeinsamkeiten zu finden dort, wo es gemeinsame Herausforderungen und Interessen gibt. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Die deutschen Unternehmen, die in Amerika investiert sind, klagten, dass sie keine qualifizierten Arbeitskräfte finden wie in Deutschland. Also sie finden Universitätsabsolventen noch und nöcher, also durchaus hochqualifizierte Leute. Aber sie fanden halt keine ausgebildeten Werkmeister, also Leute, die bei uns eine Lehre im dualen Ausbildungssystem absolviert haben. Und das ist natürlich für Unternehmen wie BMW, Mercedes und die anderen großen deutschen Automobilunternehmen, die in Washington und in den USA produzieren, eine große Herausforderung. Und für die Amerikaner auch, nicht? Denn die haben auf der einen Seite diese hochqualifizierten Menschen und auf der anderen Seite gibt es dann viele, die einfach nur ohne jede Ausbildung, ohne jede Skills, wie man das so nennt, einen Arbeitsplatz finden müssen. Und da haben wir dann versucht, das deutsche System der dualen Ausbildung nach Amerika zu holen. Das haben wir zusammen mit deutschen Unternehmen gemacht und es kam sehr gut an. Also das hat Sympathie eingebracht bei den Amerikanern. Es hat den deutschen Unternehmen genutzt. Also es war eine gewisse Win-Win-Situation.
Nochmal zur Rolle auch des Botschafters. Denn es kann ja häufig sein, dass ein Botschafter auch zum Spielball wird. Wenn eine Situation politisch brisant wird, dann droht man mit der Ausweisung des Botschafters. Gab es das bei Ihnen je, dass Sie in so einer Situation waren?
Nein, da habe ich, denke ich, Glück gehabt, dass ich das nie erlebt habe. An eine Ausweisung wäre auch in den Ländern, in denen ich war, nicht zu denken gewesen. Denn die USA sind nach wie vor ein enger Verbündeter. Und auch wenn wir momentan mit der Trump-Administration eine kritische Phase haben, insgesamt bleibt Amerika unser Freund. nicht? Also insofern wäre an Ausweisung da nie zu denken gewesen.
Ja, Sie hatten auch andere Stationen schon mal vom Auswärtigen Amt her. Sie sind in Dakar, glaube ich, auch mal eine Zeit gewesen.
Ja, in Dakar, in New-Delhi und so weiter. Also ich habe Glück gehabt, ich war nicht in Ländern, in denen man in der Zeitung liest, dass der Botschafter einbestellt oder ausgewiesen wird.
Vielleicht können Sie uns noch mehr mitnehmen in das Botschafterleben. So einen typischen Alltag gibt es vermutlich nicht, aber vielleicht beschreiben Sie uns mal die wichtigsten Aufgaben, die dazugehören.
Ja, also eine Botschaft ist auf der einen Seite ein Dienstleister, auch für Deutsche im Ausland. Also Sie haben im konsularischen Bereich, wie wir das nennen, im Grunde ein kleines Landratsamt, das auch soziale Aufgaben für Deutsche, die in Not geraten sind, durchführt. Es ist von der Personalseite her ein durchaus großer Teil einer Botschaft. Für den Botschafter selber ist das im Regelfall jedenfalls nicht im Fokus, weil das von ausgebildeten Fachkräften erledigt wird, die sich in diesen ganzen Regeln, Sozialgesetzgebung und so weiter besonders gut auskennen. Der Botschafter selber hat die Rolle, nach außen zu wirken in seinem Gastland, wie wir sagen. Also er vertritt Deutschland, er vertritt nicht eine Partei, er vertritt das ganze Land und muss in seiner Person dieses auch darstellen können.
Als ehemaliger Botschafter von Washington waren Sie jetzt im März und April wieder in den USA. Reist man als Privatmann anders oder ist das so einmal Diplomat, immer Diplomat?
Nein. Also ich reise mit einem ganz gewöhnlichen Reisepass ein und stelle mich in der Schlange hinten an und freue mich natürlich nur, dass sehr viele Freundschaften in den USA halten und ich gerne gesehen werde und auch oft gebeten werde, Vorträge zu halten. Und die Frage, die an mich natürlich immer gerichtet wird, wie geht es weiter mit Deutschland und mit Europa?
Wie ist das Bild von den Deutschen in Amerika?
Also man weiß nicht sehr viel über Deutschland. Das muss man gleich am Anfang vorausschicken, nicht? Man hat ein Grundverständnis, das positiv ist. Viele Leute haben irgendwann in ihrem Leben als amerikanische GIs Dienst getan in Deutschland und haben dann wunderbare Erinnerungen an ihre Zeit in Heidelberg oder sonst wo in Deutschland und kommen damit sofort, überwältigen einen sozusagen mit dieser Begeisterung über diese Zeit. Allerdings mit dem Abzug der Amerikaner nach dem Ende des Kalten Krieges sind das weniger geworden. Das heißt, für die künftigen Generationen können wir auf diese Gruppe nicht bauen. Nicht auch die eigentlich sehr große Gruppe der Deutschamerikaner, hier in Klammern gesagt, die Deutschen sind ethnisch, also noch vor den Engländern, die größte Gruppe unter den amerikanischen Einwanderern gewesen. Diese Gruppe hat eigentlich relativ wenig Gesicht, anders als zum Beispiel die Iren, oder auch die Polen, die eine sehr große Lobby in Amerika haben. Also man trifft sehr oft auf Leute, die auf ihren deutschen Hintergrund durchaus stolz sind. Trump selber ist ja auch jemand, der einen deutschen Großvater hatte und auch auf den verweist. Aber es ist nicht so, dass wir deswegen uns irgendwas für kaufen können. Nicht? Das ist Freundlichkeit. Aber in der Sache, sobald sie anfangen, mit den Amerikanern zu verhandeln über Wirtschaftsinteressen, über politische Interessen, strategische Interessen, müssen sie sich darauf einstellen, dass hart verhandelt wird. Und das war eigentlich schon immer so. Das ist nicht ein Phänomen von Trump nun. Mit Trump kommt es nur mehr nach außen, weil er gerne twittert und seine Followers damit begeistern will, wie hart er verhandelt. Hart verhandelt wurde mit Amerika und auch allen anderen Staaten in der Welt schon immer.
Jetzt gibt es in Deutschland ein neues Bewusstsein für eine junge Wählerschaft, weil man die vermutlich auch versäumt hat zu erreichen. Wie ist das in Amerika? Gibt es da jetzt auch plötzlich ein Bemühen der jungen Generation, sich um Politik zu kümmern?
Amerika ist ein sehr großes Land mit sehr unterschiedlichen Strömungen, nicht? Und wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren diese Occupy Wall Street Bewegung, die sich empörte über die Rettungsmanöver für die amerikanischen Banken und damit zusammen in diesem Zusammenhang auch die sehr ungleiche, immer ungleicher werdende Einkommensverteilung in Amerika. Diese Bewegung ist eigentlich untergegangen, nicht? Es gibt unendlich viele Gruppen, die sich im Netz finden. Es gibt im Bereich der Demokratischen Partei Strömungen, die sehr weit nach links gehen, also für amerikanische Verhältnisse erstaunlich weit nach links. Und aus dieser Gruppe kommen auch ein paar sehr junge Abgeordnete, die bei den letzten Wahlen vor einem Jahr jetzt in den Kongress gekommen sind.
Und Ihre nächste Reise, wird Sie nach Amerika oder nach Großbritannien führen? Wo geht's hin?
Ja, da ich eine Tochter habe, die in Großbritannien lebt und mittlerweile für die britische Regierung arbeitet, was ich bemerkenswert finde, gehe ich natürlich regelmäßig nach Großbritannien. Aber ich habe vor, im Herbst wieder nach Amerika zu gehen und der Bitte einiger Freunde zu folgen, dort Vorträge zu halten.
Und ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Peter Ammann.
Eins gehört.